die Bergpredigt. Also die ist ja für uns immer die größte Kopfzerbrechensnummer, dass man seine Feinde lieben soll und dass man auf die anderen zugehen soll. Und ja, eine Herausforderung. Und insoweit sage ich mal, in einer Welt, in der im Moment nur noch Bomben geschmissen werden, in dem die einzigste Antwort auf alles, was wir haben, nur noch die militärische Spirale und die militärische Logik ist. In einer Welt, in der auch das Christentum gerade massiv missbraucht wird. Wenn ein Peter Thiel als einer der reichsten Männer der Welt auf einmal sehr freihändig mit der Bibel umgeht und dann die finsteren Mächte dieser Erde in einer Form darstellt, dass es mir eiskalten Rücken unterläuft, dann sage ich, mit solch einer Form von Fehlentwicklung müssen wir uns als Christen auch auseinandersetzen und dürfen dazu nicht schweigen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Himmelklar, dem katholischen Podcast. Da erzählen wir gute Geschichten mit guten Leuten, mit Leuten, die was bewegen und auf die Beine stellen. Und das auch aus einer christlichen Motivation heraus. Heute mit Bodo Ramelow. Er ist aktuell Bundestagsvizepräsident. Er war 10 Jahre lang Ministerpräsident von Thüringen. Er ist Politiker der Partei Die Linke. Er ist religionspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion seiner Partei. Und er ist engagierter evangelischer Christ. Wieder, denn er ist wieder eingetreten, nachdem er der Amtskirche auch mal den Rücken gekehrt hatte. Viel zu besprechen also auf jeden Fall. Herr Ramelow, toll, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr.
Wenn ich sage, von guten Mächten wunderbar geborgen, was sagen Sie?
Es ist einfach eine Melodie, eine Musik, die sich in meinem Kopf ausbreitet. Es ist das Bonhoeffer-Gedicht, das mich so umtreibt. Und immer dann, wenn ich auch emotional mal so richtig down bin, dann mache ich das ganz laut an.
Können Sie noch mal sagen, was Sie so sehr fasziniert an diesem Zitat?
Die Tatsache, dass er so etwas Kraftvolles schreibt und weiß, dass er es nicht überleben wird. Er weiß, dass er ermordet wird von den Nazis. Also für ihn war das klar. Und in diesem Kontext, dieser Ausdruck, und wenn du uns den Kelch, den Bitteren reichst, also den angekündigten Tod, seine Todeserwartung und trotzdem vertraue ich auf dich, denn ich bin von guten Mächten getragen und ich finde das jedes Mal faszinierend und muss sagen, ich kann mir das auch tatsächlich 10-mal hintereinander anhören.
Jetzt sitzen Sie hier bei uns im Studio und gucken auf den Kölner Dom, mitten im Herzen der Stadt. Wie wichtig sind Kirchen? Erstmal die Kirchen auch als Gotteshäuser für Orte, für Dörfer, für große Städte.
Erstmal kulturhistorisch und gesellschaftlich ist es ein Orientierungsrahmen, ein Orientierungsmarker. Und jetzt rede ich noch gar nicht von dem Gottesdienst, ich rede auch noch gar nicht von der Kirche als Institution, sondern ich rede von dem Gebäude Kirche. Denn tatsächlich an dieser Kirche ist auch der Kirchturm und an diesem Kirchturm ist eine Uhr und diese Uhr hat eine Glocke, die Stundenglocke. Und das dörfliche Leben hat sich immer daran orientiert und auch die Orientierung zwischen den Dörfern auf den Sichtachsen, dass man eben tatsächlich die Landmarken sehen konnte anhand der Kirchtürme und die Art, wie sie gebaut worden sind. Dazu kommt dann die Unterschiedlichkeit. Das macht mich jedes Mal neugierig, eine Wehrkirche. Ich bin mit einer verbunden, die mich einfach immer wieder umtreibt. Das ist in der Nähe von Meiningen-Walldorf, eine wunderschöne Wehrkirche im Flusstal eingebettet. Und diese Wehrkirche ist saniert worden und am Tag vor ihrer Wiedereinweihung ist sie abgebrannt, ausgebrannt. Und dann hat sich diese ganze Gemeinde unter Pfarrer Berlepsch aufgemacht, diese Kirche wieder zu errichten. Und Berlepsch hat sich nicht irritieren lassen von irgendwelchen Versicherungsmenschen, die vorgegeben haben, das soll man so oder so machen. Nein, es wurden die alten Balken da drin gesichert, es wurde das Holz gesichert, es ist vieles wieder eingebaut. Und heute ist diese Wehrkirche tatsächlich entlang der Werra, dem Werra-Wanderweg. Es ist eine Pilgerstation. Die ganze Kirche ist außen so verwandelt worden, dass überall alles flattert. Also jede Ebene ist eingebaut worden, wo die Schwalben sind, wo die Schwalben hingehören, wo der Turmfalke hingehört. Und so etwas herkommend von einer Kirche, die so gebaut worden ist, dass sie wehrhaft sein musste, weil sie die Dorfmenschen aufnehmen musste, wenn die Feinde kamen. Und solche Formen sind für mich erstmal die, die ich durchdringe, wenn ich auf solche Gebäude gucke. Und deswegen ist heute für mich in den neuen Bundesländern halt zu häufig in den Gotteshäusern, also in der Kirche, in dem Raum selber zu wenig Betrieb. Hm. Und da neue Wege zu gehen, ist etwas, was mir aufgefallen ist. Zum Beispiel hat das in der Region um Bad Langensalza hat es tatsächlich so eine Entwicklung gegeben, wo dann Kunst in die kleinen Dorfkirchen reingepackt worden ist. Also wo Künstler sich auseinandergesetzt haben und auf einmal ist ein Kunstpfad entstanden entlang der Dorfkirchen. Und das fing an, dass Menschen wieder anfingen, neugierig auf ihre Dorfkirche zu werden. Und ich habe immer in der Hosentasche ein kleines metallenes Gegenstand. Das ist von einer kleinen Dorfkirche die Glocke, die letzte Glocke, die in Apolda gegossen worden ist. Die begleitet mich immer. Die Kirche von Cospeda und auch da wieder der Kirchenbauverein ist es, der das Lebendigkeit wieder hergestellt hat und wieder Leben reingebracht hat. Und auch da, es ist nicht einfach nur die Amtskirche, sondern es sind auf einmal Menschen, die mit Kirche sagen, sie haben mit Kirche nicht viel am Hut oder haben überhaupt keine Berührung dazu. Und auf einmal kümmern sie sich und sagen, unsere Kirche muss im Dorf bleiben.
Wir vertiefen das gleich auf jeden Fall nochmal. Ich würde gerne nochmal eine relativ kurze allgemeine Frage haben, wenn wir die Kirchen jetzt als Gemeinschaften sehen, von Gläubigen, aber vielleicht auch von Nichtgläubigen, welche Rolle spielen sie dann für die Gesellschaft?
Absolut zentral. Ich will jetzt nicht den staatstragenden Satz von Böckenförde sagen, dass diese Gesellschaft von sich her nicht die Normen definieren kann, sondern sie braucht einen Raum, aus dem auch die Normen entstehen. Und da spielt die Kirche eine ganz wichtige Rolle, auch wenn die Anzahl der Kirchenmitglieder bedauerlicherweise immer geringer wird und die Kenntnisse um das Zusammenhalten leider dabei auch mit verloren geht. Als in Erfurt das schreckliche Gutenberg-Massaker geschehen ist, waren am Abend alle Kirchen offen und alle Kirchen waren voll. Offenkundig gibt es auch eine Sehnsucht nach einer Geborgenheit, die man in dieser Räumlichkeit, die man über Jahrhunderte entwickelt hat. Das ist eben nicht nur die Kirche, die eine Drohkulisse ist oder eine Amtskirche, die sich fehlentwickelt hat, sondern es ist eben auch der Raum, in dem Menschen Schutz suchen, auch heute Schutz suchen, wenn es ganz schwierige Zeiten gibt.
Dass Sie das so sehen, das ist ja für einen linken Politiker jetzt nicht unbedingt naheliegend oder zu erwarten. Wie exotisch sind Sie als bekennender Christ in der linken Partei?
Interessanterweise begleitet mich diese Frage seit über 20 Jahren und ich habe dann immer geantwortet, wir sind auf jedem evangelischen Kirchentag seit Anfang an dabei, als die Linke gebildet worden ist. Und auf den Katholikentagen sind wir immer dabei, also nicht auf dem Gelände, aber daneben. Wir bemühen uns auch diesmal wieder in Würzburg dabei zu sein. Und und Erfurt habe ich halt persönlich erlebt. Es hat mir riesig Kraft gegeben. Der Katholikentag in Erfurt ist einfach so eine bleibende Erinnerung, weil es einen so, das war der ökumenischste Katholikentag, den es je gegeben hat, weil alle, auch die Evangelien, sind alle dabei gewesen, haben sich alle gefreut, weil wir haben gespürt, da sind Menschen mit Glauben gemeinsam unterwegs in einer Stadt, in der 75% mit Kirche und Religion nichts am Hut haben.
Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrer Partei ganz gern mal dazu aufrufen, mehr Gottvertrauen zu haben. Ernten Sie dann da nicht auch viele hochgezogene Augenbrauen?
Auch, ja, natürlich, weil die Frage, was könnte er jetzt mit Gott meinen oder ist das jetzt irgendwie eine Diskussion, um abzulenken von Versagen der Kirche und Ähnliches? Und dann sage ich immer, nein, Gottvertrauen heißt für mich das Vertrauen darauf, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Und ich habe da noch eine andere Kraft, die mich begleitet, dass ich sage, auch in der Zeit, Sie haben es ja erwähnt, in der ich nicht der Amtskirche angehört habe, habe ich ja meinen Glauben nicht verloren. Sondern ich hatte einfach den Zugang zu meiner Amtskirche verloren, aus vielerlei Gründen, die ich immer noch gute Gründe nenne. Aber dass ich diese Kirche wiedergefunden habe, hat was mit Ostdeutschland zu tun. Dort habe ich auf einmal eine Kirche gefunden, die eher meine Sehnsucht berührt hat, dass ich die verloren hatte.
Sogar Ihr Parteifreund Gregor Gysi sagt als bekennender, nicht religiöser Mensch, dass er nicht in einer Gesellschaft ohne Gott leben möchte.
Er hat Angst vor einer gottlosen Gesellschaft.
Sprechen Sie mit ihm über solche Fragen, also Fragen nach Gott, nach Religion, tauschen Sie sich da aus?
Es gibt immer eine witzige Situation, wenn er in meinem Büro sieht und sieht, dass ich dreimal zur Audienz bei drei verschiedenen Päpsten war, dann sagt er immer, er sei traurig, dass er mich nie begleiten dürfte. Und ich sage, da musst du dich selber drum kümmern. Aber es ist so, sein Vater war ja der Botschafter der DDR am Heiligen Stuhl. Also der Vater Gysi hat mit der katholischen Kirche eine ganze Menge zu tun gehabt. Und von daher ist Gregor jemand, der aufgeschlossen ist, der neugierig ist, der auch nach solchen Dingen fragt, natürlich, was berührt uns, was berührt die Seele? Und selbst wenn man sagt, ich glaube nicht daran, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, dann bleibt doch der Zweifel zwischen dem einen und dem anderen. Was könnte denn sein? Und vielleicht erwächst aus dem Zweifel die Kraft, neugierig zu sein und zu sagen, ja, lass uns um das Jetzt kümmern und das andere mit Gottvertrauen auch gut aushalten.
Wie ist das in der Partei an sich? Vermissen Sie da vielleicht manchmal auch den Austausch über solche Fragen oder tauschen Sie sich zum Beispiel mit denjenigen aus, die sich in der Bundesarbeitsgemeinschaft Linke Christinnen und Christen zusammengetan haben?
Das ist eine meiner Kraftquellen, mit denen wir auch jeweils die Katholikentag oder Evangelischen Kirchentag vorbereiten. Aber eben auch tatsächlich, dass wir 2011 auf einem linken Bundesparteitag Ernesto Kardinal zu Gast hatten und er uns aus der Bibel seine Vision der Kirche für die Armen dargelegt hat. Das bleibt einfach. Und als Ernesto Kardinal gesprochen hat, hätte man eine Stecknadel fallen lassen können. Ich habe noch nie so einen stillen Parteitag erlebt wie während der Ansprache von Ernesto Kardinal und immer in dem Bewusstsein, da ist jemand, der mit seinem Glauben sich um die Menschen kümmert, um die sich offensichtlich diese ganze Menschheit nicht mehr kümmern will. Und ihnen die Kraft zu geben, sich einzumischen, das Leben in die Hand zu nehmen, das war das, was mich sehr berührt hat. Und deswegen, es ist so, es gibt Menschen, die haben mit Religion nichts am Hut. Es gibt Menschen, die sind aggressiv, wenn das Thema kommt. Ich dränge das niemandem auf. Wer mit mir darüber reden will, findet in mir einen Gesprächspartner. Aber ich erlebe eben auch, wie Kurdinnen und Kurden, wie Jesiden kommen aus Aleviten, Alaviten, aus unterschiedlichsten religiösen Kontexten, die aber verstehen, lass uns mal über Glauben reden und welche Kraft gibt Glauben.
Sie sind, das erzählen Sie gerne in Interviews, haben es gerade auch schon gesagt, evangelisch sozialisiert, evangelisch aufgewachsen, aber irgendwann haben Sie sich entschieden, nee, Amtskirche ist nichts mehr für mich. Wann war das im Leben und warum?
Das war in Marburg in meiner jungen Zeit, also junger Erwachsener. Ich habe in einer Kirchgemeinde Jugendarbeit. Wir reden von den 70er Jahren. Jugendarbeit der 70er Jahre war Aufbruch, war Jugendzentrumsbewegung, war ja auch mal Streik aller Schülerinnen und Schüler, war eine Auseinandersetzung um Ausbildungsbedingungen und Ausbildungsplätze. Und in der Zeit haben wir in dieser Dorfgemeinde angefangen als junge Leute uns einen Gruppenraum einzurichten. Der Pfarrer hatte das genehmigt und hinterher hat ihm, als er aus dem Urlaub zurückkam, nicht gefallen, wie der Gruppenraum eingerichtet ist. Aber statt mit uns zu reden, hat er mit anderen, also mit den Erwachsenen geredet und hat uns rausgeschmissen. Und das war so ein Punkt, der hat mich einfach verletzt, weil ich habe gedacht, er kann doch mit uns reden. Und gleichzeitig habe ich in Marburg erlebt, wie die Kirche einen Diakon rausgeschmissen hat, weil er in Scheidung lebte und diese Frage der Scheidung auf einmal eine Rolle spielte. Das war mir alles unklar. Und so gab es eine Reihe von Verletzungen. Ich habe mich verletzt gefühlt. Es war nicht die Kirche, aus der ich kam, die mir Kraft gegeben hat, in der ich groß geworden bin und in der ich mich auch beheimatet gefühlt habe. Auf einmal habe ich mich heimatlos gefühlt. Mhm. Und um den einen Pfarrer zu ärgern, bin ich zum Amtsgericht gefahren und habe gesagt, so jetzt will ich wissen, wie geht das? Damals war das ja noch eine Herausforderung. Da musstest du erstmal mit dem Auto ein paar Kilometer fahren, dann das Amtsgericht suchen, die Stelle finden und so. Heute geht das ja alles irgendwie wie das Brezelbacken, aber damals war es noch ein bisschen komplizierter. Mhm. Und was mich dann geärgert hat, der hat nie mit mir geredet. Also ich wollte eigentlich ihn zum Gespräch nötigen. Mhm. Am Ende ist es Sprachlosigkeit geworden und dann war es, irgendwann spielt es keine Rolle mehr.
Ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die Sie mit vielen anderen auch teilen. Aber das haben Sie auch gerade schon gesagt, Sie sind wieder eingetreten. Sie haben gesagt, das hat mit Ostdeutschland zu tun gehabt. Das war dann schon, als Sie in Thüringen waren. Ich habe außerdem noch gehört, dass das auch damit zu tun hatte, dass Ihr Sohn, der an Krebs erkrankt war, wieder gesund geworden ist. Stimmt das?
Das hängt miteinander zeitlich zusammen. Das war der letzte Tropfen, sozusagen, der dann bei mir das Fass hat überlaufen lassen zu sagen, so, also deinem Sohn, der hat von mir dann die Knochenmarkspende, das erste ist schiefgegangen, die erste Knochenmarkspende ist schiefgegangen und der Satz des behandelnden Professors war, das Leben ihres Sohnes ist nicht am seidenen Faden, es ist ohne Faden und dann haben wir es irgendwie, tatsächlich ist das Wunder geschehen, der behandelnde Arzt hat, wie ich finde, ein Wunder vollbracht, indem er aus meinem Knochenmark dann das hergestellt hat, das meinem Sohn das Leben gerettet hat. Aber tatsächlich, die davorliegenden Dinge waren Auseinandersetzungen, gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Das ist in Erfurt die Auseinandersetzung um das Denkmal des unbekannten Wehrmachtsdeserteurs auf dem Petersberg. Das haben wir als gewerkschaftsjunge Leute gemacht mit unseren Bildungsprogrammen. Und dann sind die Kirchgemeinden dazugekommen. Dann gab es den Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge. Und wieder waren es am Ostern alle Kirchgemeinden, die zur Synagoge kamen. Und mit uns als Gewerkschaft da zusammen dort tatsächlich einen Ring der Solidarität um die Synagoge gebildet haben. Und dann kam der Arbeitskampf in Bischofferode. In die Zeit fällt der Arbeitskampf in Bischofferode. Das ist so ein einschneidendes Element in meinem Leben. Und da waren es die ökumenischen Gottesdienste jeden Sonntag. Das katholische Eichsfeld. In dem Ort ist es eine katholische, große katholische Kirche. Und jeden Sonntag waren es aber ökumenische Andachten auf der Grube, auf dem Schacht. Und ich habe erlebt, wie die Bergleute damit Kraft bekommen haben. Und das hat mir meine Kirche immer wieder näher gebracht. Mhm. Also, dass sich so eine Kirche einmischt, und zwar in dem Fall die katholische wie die evangelische. Deswegen ist mein Weg dann wieder zur evangelischen Kirche gewesen.
Hat es auch damit zu tun, dass es eben doch besser ist, nicht alleine und privat irgendwie vor sich hin zu glauben, meine ich jetzt nicht despektierlich, aber doch lieber in Gemeinschaft?
Davon gehe ich aus. Mein Leben war davon geprägt, meine Kindheit ist geprägt davon. Deswegen ist es auch meine Kindheitserinnerung. Und ich glaube, dass es heute vielen schwerfällt, die solche Kindheitserinnerungen gar nicht mehr erleben. Also da, wo wir lebendige Kindergottesdienste in einem prall gefüllten Raum nicht mehr haben. Mir fehlt die Fantasie, wie Erwachsene dann auf einmal den Zugang finden sollten. Also ich bin mit ein paar im Gespräch und bin dann immer ganz erstaunt, weil die das, alles das, was ich wie selbstverständlich in mir an Musikalität mitbekommen habe, das müssen sich andere erst erschließen, was wirklich Gemeinschaft heißt.
Jetzt sind Sie als Christ in der linken Partei einerseits in einer Minderheitenposition und dann als Christ in Ostdeutschland auch noch. Also das ist sozusagen so eine doppelte Diaspora. Wie fühlt sich das an?
Macht mich neugierig und schafft mir dann wieder Zusammenhänge, die vielleicht andere nicht haben. Dann, wenn man in der Diaspora ist, wenn man eine Minderheitsposition hat, lohnt es sich, auf andere Minderheiten zuzugehen oder mit anderen Minderheiten zu interagieren. Und deswegen nochmal der letzte Katholikentag in Erfurt. Da waren lauter Minderheiten zusammen und sie waren auf einmal die städtische Mehrheit. Und es war einfach ein schönes Gefühl. Alle Kirchen waren voll und es gab viel Fröhlichkeit, viel Gottesdienst, viel Gesang, viel Musik. Es war einfach eine Heiterkeit und Fröhlichkeit in dieser Stadt. Das hat viel Kraft gegeben. Und da merkt man, dass Gemeinschaft eben doch die Seele mit Kraft ausstattet, damit man auch in Zeiten, in denen man wieder mal alleine unterwegs ist, dann wieder neugierig und erstaunt ist, wenn man auf Menschen trifft, die zumindest die Tür öffnen, um einen mit ins Gespräch zu holen.
Sie waren da Gastgeber und man merkt Ihnen jetzt noch die Begeisterung an. Und überhaupt haben Sie gar keine Berührungsängste mit der katholischen Welt. Als Ministerpräsident, da sind Sie von Papst Franziskus in Privataudienz empfangen worden und waren sehr angetan von ihm und seinem Engagement für Frieden, für soziale Gerechtigkeit. Und ich würde jetzt mal spontan sagen, wahrscheinlich hatten Sie eine ziemlich große Schnittmenge.
Ja, das ist, also es ist ja, die Geschichte dazu ist wie folgt. Ich werde vereidigt, komme aus dem Plenarsaal raus. Die Presse steht natürlich in einem Riesenpulk. Der erste linke Ministerpräsident, frisch vereidigt. Und ein Journalist ruft mir zu, was würden Sie sich wünschen? Und ich sage, eine Audienz beim Papst. Also weil Franziskus mich so umgehauen hat. Mich hat sehr berührt, nicht nur die Art, wie er sich öffentlich vorgestellt hat, sondern dass er zuerst nach Lampedusa gefahren ist und zuerst bei denen war, die die größte Not erleben. Und ich werde das nie vergessen, dass das seine allererste offizielle Besuchsfahrt, die er macht er zu Menschen, deren Schicksal ja mittlerweile so viel Kälte auslöst, wenn man heute drauf guckt, wie viele Menschen im Mittelmeer ertrinken und es schon fast eine Ausnahme ist, wie jetzt die letzten Tage, wo wir mit 128 Bundestagsabgeordneten wieder einen Appell gestartet haben, dass Seenotrettung wirklich eine Pflichtaufgabe ist und man nicht zulassen kann, dass Menschen einfach ertrinken. Man darf nicht Menschen ertrinken lassen. Und da war Franziskus für mich so ein beispielgebender Impuls, ein Kraftgeber.
Die Optionen für die Armen haben Sie eben schon erwähnt, Ernesto Cardenal. Also, dass Sie da sehr viel mit anfangen können, erklärt sich fast von selbst. Vorher hatten Sie auch Benedikt getroffen und dann jetzt zuletzt auch Leo den 14. schon am Rande einer Generalaudienz im vergangenen Herbst. Was haben Sie sich denn von dieser Begegnung mit Leo mitgenommen?
Es ist einfach so, wir waren eine evangelische Pilgergruppe der evangelischen regionalen Kirchenzeitung Glaube und Heimat. Und der Chefredakteur Willi Wild hatte mich gebeten, 2 Jahre vorher schon, ob ich nicht im heiligen Jahr die Pilgergruppe begleite mit meiner Frau zusammen, weil es wäre ja genau 10 Jahre nach meiner Privataudienz, an der er auch teilgenommen hat. Also er war ja damals im Reisetross drin und wir haben zugesagt. Und als wir zugesagt haben, konnten wir nicht wissen, dass wir einen neuen Papst kriegen. Wir konnten nicht wissen, dass wir einen neuen Bundestag kriegen. Wir konnten nicht wissen, dass ich zwischenzeitlich nicht mehr Ministerpräsident bin, sondern Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Das kam alles dazwischen. Es blieb trotzdem dabei, wir fahren gemeinsam nach Rom. Und dann stellte sich die Frage auf einmal, wie könnte man eine Chance haben, als evangelische Reisegruppe von Glaube und Heimat in die Audienz zu kommen? Ja, und da habe ich mal meine Kontakte spielen lassen und die funktionieren. Und es hat funktioniert und wir kamen tatsächlich mit der Pilgergruppe rein und als dann auf dem Petersberg, es war ja die größte Audienz, die es dort jemals gab, 70.000 Menschen, schon sehr beeindruckend, wie das alles organisiert ist, wie das abläuft. Aber als über die Lautsprecher die Pilgergruppe aus Mitteldeutschland begrüßt wurde, da musste ich meinen Chefredakteur kurz festhalten, damit er nicht in den Himmel abhebt, weil das fand er dann doch so beeindruckend. Und dann hatten wir die Gelegenheit, Willi Wild, meine Frau und ich, dass wir auch mit Leo kurz uns unterhalten durften. Und wir haben ihm die Einladung unseres evangelischen Bischofs übergeben, denn Leo der 14. ist ja Augustiner und wir haben ihn ins Augustinerkloster nach Erfurt einladen dürfen.
Toll, mal gucken, ob er kommt. Jetzt sind Sie gerade auch deshalb im Rheinland zu Gast, um zum Thema ein Sozialist kann Christ sein, ein Christ muss Sozialist sein, Fragezeichen, Ausrufezeichen zu sprechen. Da kann man natürlich jetzt stundenlang reden, aber ganz kurz die Quintessenz. Was ist die für Sie?
Der Satz kommt immer wieder und es ist einer der unbekanntesten Sätze, der immer zu Kopfschütteln und zu Stein des Anstoßes führt. Denn da kommt gar kein Fragezeichen. Da kommt ein dickes Ausrufezeichen hinten dran und der Satz ist nicht von mir. Der Satz ist von Adolf Grimme und alle sind jedes Jahr ganz happy, wer den Grimme-Preis kriegt. Aber kaum jemand beschäftigt sich damit, wer Adolf Grimme war. Der war ein Reformer, der war ein Pädagoge, aber er war eben auch ein bekennender Christ. Und für ihn war es selbstverständlich, dass er Sozialist ist, aber nicht im Sinne der DDR, nicht im Sinne Osteuropas, nicht im Sinne von Staatssozialismus, sondern er stammt aus der Zeit, in der die Frage eines Reformsozialisten oder eines Frühsozialisten noch sehr offen war. Da hast du Wilhelm Weitling, du hast Moses Hess, du hast die ganzen frühen Vordenker, die auch vor Karl Marx oder dann mit Karl Marx und Engels zusammengearbeitet haben. Da gab es nicht die Vorstellung von das Christentum ist die Amtskirche, sondern da wird die Bibel genommen und aus der Bibel abgeleitet und das ist das, worüber ich reden werde, dass ich einerseits sage, in der Bibel stehen spannende Sachen, die sollte man sich mal anschauen. Alle 7 Jahre den Schuldenerlass und alle 50 Jahre den großen Schuldenerlass und die Bodenreform. Also das sind Texte, die sind aus dem Alten Testament. Das heißt, die Frage, wie geht eine Gesellschaft um, damit sie gerecht ist? Was tut sie, damit die Ungerechtigkeit nicht wächst und der Reichtum, der mittlerweile Menschen bedroht auf der ganzen Welt? Dieser Reichtum ist ein Riesenproblem. Insoweit lohnt es sich mal wieder, in die christlichen Uhrwerke zu gehen.
Sie haben jetzt das Alte Testament erwähnt, aber natürlich, wenn Jesus die Stimme erhebt für die Armen und Ausgestoßenen, das ist ein Fakt im Christentum. Das bestreitet auch niemand. Und das passt natürlich eigentlich als christliche Prämisse, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, auch zu ihrem Credo als linken Politiker, dem Credo der sozialen Gerechtigkeit, oder?
Ja, und dazu kommt noch die Bergpredigt. Also die ist ja für uns immer die größte Kopfzerbrechensnummer, dass man seine Feinde lieben soll und dass man auf die anderen zugehen soll und eine Herausforderung. Und insoweit sage ich mal, in einer Welt, in der im Moment nur noch Bomben geschmissen werden, in dem die einzigste Antwort auf alles, was wir haben, nur noch die militärische Spirale und die militärische Logik ist, in einer Welt, in der auch das Christentum gerade massiv missbraucht wird, in dem religiöse Texte massiv missbraucht werden, wenn ein Peter Thiel als einer der reichsten Männer der Welt auf einmal sehr freihändig mit der Bibel umgeht und dann die finsteren Mächte dieser Erde in eine Form darstellt, dass es mir eiskalten Rücken unterläuft, dann sage ich, mit solch einer Form von Fehlentwicklung müssen dem wir uns als Christen auch auseinandersetzen und dürfen dazu nicht schweigen.
Oder wenn ein US-Verteidigungsminister darum betet, dass Kugeln ihr Ziel treffen mögen, etc.
Ja, das sind Dinge, die ich mir jedenfalls in den letzten, ich bin jetzt 70 Jahre alt geworden, in den letzten 70 Jahren nicht vorstellen wollte und nicht vorstellen konnte, dass wir wieder einmal in so eine fehlgeleitete Form von Militarismus reingeraten. Aber genau das ist ja über Ostern sehr massiv sichtbar geworden, wenn ein amerikanischer Präsident in einer Fäkalsprache auf einmal sich entäußert und dann aber die Zerstörung aller zivilen Dinge ankündigt, dass selbst dann die UNO sich meldet und sagt, hoppla, das geht jetzt gar nicht, jetzt überschreitet das alle Maße. Und deswegen ist es so eine Geschichte, wo ich sage, die Mullahs im Iran missbrauchen Religion. Sie sind eine gefährliche und gewalttätige Form von Religionsmissbrauch. Die Houthis, die Hamas, die Hisbollah, da wird überall Religion missbraucht. Und deswegen ist es auch notwendig, dann zu schauen, dass dieses Übereinanderlagern nicht dazu führt, dass uns diese Welt um die Ohren fliegt. Und insoweit sage ich jetzt als Christ, da lohnt es sich mal, die Bergpredigt vorzunehmen und zu sagen, lasst sie uns mal gemeinsam wieder auch lesen.
Sie sagen immer, dass Ihr Glaube Ihnen eine Quelle der Kraft ist. Inwieweit ist das so und in welchen konkreten Situationen zum Beispiel macht sich das bemerkbar?
Es gibt Situationen, in der man nicht weiß, wie wird das jetzt enden. Man muss Entscheidungen treffen und es gibt Phasen, in denen ich ziemlich, auch als politischer Verantwortungsträger, ziemlich an den Leistungsgrenzen des Ertragbaren gewesen bin. Also ich habe das Beispiel vom Gutenberg-Massaker genannt. Da war ich Oppositionsvertreter, aber als Oppositionsvertreter habe ich angefangen, Akten zu durchwühlen, weil ich zwei Menschen verloren habe dabei, die mir nahe waren. Und dann habe ich tatsächlich Kraft gebraucht, um damit umgehen zu können, um das auch abschließen zu können. Weil die erste Zeit hätte ich die Nähe alleine des Gebäudes, des Gutenberg-Gymnasiums, des Gebäudes nicht ausgehalten. Heute wohne ich daneben. Also jede Runde mit dem Hund Gassi gehen, gehe ich an dem Gutenberg-Gymnasium vorbei. So eine zweite Geschichte, bittere Zäsur, war die Corona-Zeit. Da habe ich manche Nacht wirklich wachgelegen und gegrübelt. Ist das alles richtig? Sind das die richtigen Entscheidungen, die wir treffen? Da kann mir jetzt die Bibel nicht helfen, da kann mir auch mein Glauben nicht helfen, da kann mir nur Kraft geben. Mhm. Und die Entscheidung muss ich trotzdem selber treffen und ich muss sie auch aushalten. Ich muss auch aushalten, wenn ich denke, da waren Fehler dabei. Und über diese Fehler muss man dann auch die Kraft haben, reden zu können. Und da hilft mir dann mein Glauben, tatsächlich sowas zu können.
Sie glauben ja, dass Ihre politischen Überzeugungen am besten in Ihrer Partei Die Linke für Sie zu leben sind. Sie waren der bisher erste und letzte Ministerpräsident der Linken eines Bundeslandes. Aber Ihre Partei, die musste nach der Abspaltung von Sarah Wagenknechts BSW vor der letzten Bundestagswahl ja wirklich um den Wiedereinzug in den Bundestag kämpfen. Und da haben Sie dann ja zusammen mit Gregor Gysi und Dietmar Bartsch diese Mission Silberlocke gestartet und, das muss man ja sagen, Erfolg gehabt. Wie wichtig war das, dass Sie Ihr Direktmandat geholt haben und die Partei mitgerettet haben für Sie?
Es gab eine Entscheidung am Ende meiner Amtszeit als Ministerpräsident, dass ich mich aus der Politik zurückziehen wollte. Es war klar, ich habe Wert drauf gelegt, Abstand zu bekommen, nachdem ich dann auch dieses ganze Spaltungselement Wagenknecht und Lafontaine dann nochmal komplett durchleben musste. Dass ich eher gesagt habe, jetzt ist gut, das Enkelkind ist auf dem Weg, kann sich mal um andere Dinge kümmern. Und als dann die Frage stand, werden wir es noch schaffen? Also wird diese Partei über die 5%-Hürde kommen? Da spielte die Frage der Direktmandate die zentrale Rolle. Und da wiederholte sich ein Diskurs, den ich mit Gregor Gysi schon 20 Jahre zuvor mal hatte. Der hatte nämlich schon einmal die Partei PDS in den Bundestag gebracht über Direktmandate. Da war es mein damaliger HBV-Kollege Müller aus Berlin, der einen wesentlichen Anteil dazu hatte, dass diese Sonderregelung gegriffen hat. Und auf die haben wir uns dann nochmal kapriziert, haben gesagt, okay, dann gehen halt die drei Senioren. Ich sage immer, der Senioren-Express hat sich nochmal eingemischt Und das Entscheidende ist trotzdem, es war beides. Es war Heidi Reichenegg mit ihrer Rede im Deutschen Bundestag, die dann bei TikTok 5 Millionen Mal hochploppte. Auf der einen Seite die jungen Leute, die über Heidi erreicht worden sind, und tatsächlich die Graurücken, die Rentnerbrigaden, die auf einmal sich von uns angesprochen gefühlt haben. Und die Balance der Seriosität ist mit beiden dann gut gelaufen. Und tatsächlich war das Kümmern um Mieten. Das Entscheidende war nicht nur Personen, die spielen eine wichtige Rolle, aber das Kümmern um Mieten und die Mietpreisexplosion und dass Menschen Angst haben, dass sie ihre Wohnung verlieren, das treibt diese Gesellschaft auseinander. Und über diese Angst, dazu muss es Konzepte geben, echte Alternativen aufzubauen, dass bezahlbarer Wohnraum da ist.
Sie haben die letzte Landtagswahl in Thüringen im September 24 war das angesprochen, da haben Sie eben Ihr Amt als Ministerpräsident verloren, aber nicht nur das, die AfD ist damals auch auf wirklich erschreckend hohe Prozente gekommen, 32%, wenn ich jetzt richtig das nachgeschlagen habe. Bei den kommenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, da zeichnen sich ähnlich hohe AfD-Ergebnisse ab. Wie sehr besorgt Sie das?
Mich besorgt eher, dass die Gesellschaft komplett auseinanderfällt, also dass wir ein Zerbrechen der Gesellschaft haben, ein Auseinanderfasern mit dem Ergebnis allerdings, dass die Suche nach etwas, was eine Adresse ist, um die Wut zu adressieren, um denen da oben mal eine draufzugeben, das ist etwas, was ich mit als ein Teilelement dort spüre. Mhm. Denn tatsächlich hat die AfD ja keine Antworten. Das, was sie an Antworten gibt, ich darf mir ja sehr exklusiv jetzt Bundestagssitzungen anhören und auf mich wirken lassen und erlebe dann, dass häufig einfach nur Fragmente, Phrasen für TikTok entwickelt werden. Es gibt Dinge, wo ich einfach nicke und sage, ja, das war jetzt richtig. Also die Auseinandersetzung jetzt um den um die Preisentwicklung beim Sprit, da hat auch die AfD die richtigen Fragen gestellt. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Meine Partei hat dort die Elemente eingebracht, Übergewinnbesteuerung und tatsächlich das Geld wieder aus den Ölkonzernen, aus den fossilen Unternehmen wieder rauszuholen. Aber auch die AfD hat natürlich den Finger in die Wunde gelegt und hat gesagt, ja, aber auf die erhöhten Bruttopreise kommt ja dann die Steuer obendrauf. Dann macht doch mal was an den Steuern. Und darauf gab es nie eine richtige Antwort. Und ich bin auf der Fahrt eben hierher an einer Tankstelle vorbeigekommen. Da war dann der Dieselpreis schon bei 2,68 Euro. Und da kann ich nur sagen, das zahlt alles auf die AfD ein. Mhm. Dass wir die Bürger auf einmal alleine lassen. Da hilft auch nichts, dann über Pendlerpauschalen zu reden, weil derjenige, der an der untersten Einkommensschwelle ist, der weiß nicht, wie er den Tank voll kriegt. Mhm. Und wenn ich dann tatsächlich erlebe, dass die Ölkonzerne Sondergewinne jetzt einfahren, das finde ich alles unerträglich.
Man hat ja mal das Gefühl, dass wirklich Demokraten unterschiedlichster Couleur sich wirklich die Zähne ausbeißen an der AfD. So scheint das immer. Mit der AfD reden oder nicht, sie komplett isolieren oder lieber mit einbeziehen, damit sie sich selbst entzaubert. Und natürlich nicht zuletzt Verbotsverfahren starten, ja oder nein. Bisher, muss man tatsächlich sagen, hat sich noch keine Strategie als wirklich wirksam erwiesen. Was ist da Ihr Ansatz?
Mein Ansatz ist ein ganz anderer. Ich habe gar keine Lust mehr darüber nachzudenken, ob man mit der AfD redet oder nicht redet. Ich habe gar keine Lust, über die AfD zu reden. Ich habe Lust darüber zu reden, dass wir bezahlbaren Wohnraum brauchen. Ich habe Lust darüber zu reden, wie wir in den Städten wieder sehr schnell zu seriellem Bauen kommen. Das sind alles Dinge, die sind alle verloren gegangen. Die hatten wir mal. Das war der Plattenbau in der DDR und das war die neue Heimat in Westdeutschland. Beides ist verloren gegangen, obwohl industrielles Bauen wäre heute sofort möglich und schnelles Bauen wäre auch möglich. Dann muss man aber endlich dafür sorgen, dass die Gemeinden und die Städte auch in die Lage versetzt werden, das zu tun. Mhm. Und dasselbe ist das, was ich gerade gesagt habe. Also man kann den Spritpreis nach oben explodieren lassen. Man kann aber auch anfangen, endlich über Nahverkehrssysteme zu handeln, dass man ohne Auto in diesem Land leben können muss. Also nicht darauf angewiesen ist, dass man irgendwie als Bettler unterwegs ist, sondern dass man weiß, es funktioniert. Und es gibt einen Landkreis, Kronach, da ist es praktiziert worden. Dort hat man in den kleinen Dörfern die Garantie, man wird abgeholt. Und bei mir in dem Landkreis, in dem ich jetzt meinen Zweitwohnsitz habe, im Saale-Oller-Kreis, hat man jetzt auch angefangen, die ersten kleinen Dörfer mit einem Shuttlebus, mit einem kleinen Rufbus so einzubinden, dass man dort leben kann, ohne dass man ein eigenes Auto hat. Und dann braucht man endlich Konzepte von Carsharing, die niederschwellig erreichbar sind. Die müssen aber im ländlichen Raum dann auch da sein. Mhm. Und da muss man sich mal darum kümmern, dass das Bahnsystem funktioniert. Da muss man sich darum kümmern, dass das Deutschland-Ticket funktioniert und dass der Deutschland-Takt funktioniert. Nicht nur das Deutschland-Ticket, sondern das Deutschland-Takt funktioniert. Alles das ist in den letzten Jahren immer mal sporadisch mit viel Geld und dann wieder ohne Geld gemacht worden. Das funktioniert nicht.
Sie haben gesagt, Sie haben eigentlich keine Lust mehr, ständig über die AfD zu reden, kann ich gut verstehen. Und sicher haben Sie auch keine Lust, über Björn Höcke zu sprechen. Trotzdem würde ich den jetzt gerne nochmal erwähnen. Der kann ja laut Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden. Sie haben ihm 2020 bei Ihrer zweiten Wahl zum Ministerpräsidenten den Handschlag verweigert, als er Ihnen gratulieren wollte. Und Sie warnen auch immer wieder vor ihm und seiner Agenda natürlich. Ist es das, was man in solchen Fällen tun kann? Kontakt vermeiden, maximale Distanz, schonungslose inhaltliche Kritik?
Ich habe ja mit ihm geredet, als er mir seinen Handschlag aufdrängen wollte. Und ich habe gesagt, Sie haben die Wahl von Herrn Kemmerich in der Form, wie Sie demokratieverächtend es gemacht haben, zu verantworten. Und deswegen kann ich Ihnen nicht die Hand geben. Erst wenn Sie glaubwürdig sich zur Demokratie verhalten. Wenn Sie glaubwürdig sich zur Demokratie verhalten, gebe ich Ihnen auch meine Hand. Weil ich möchte, dass wir diese Demokratie verteidigen, dass wir den Rechtsstaat verteidigen. Und als Herr Kemmerich gewählt wurde und die AfD ihren eigenen Scheinkandidaten dann nicht gewählt hat, also Sie haben ja einen Kandidaten aufgestellt, den Sie nicht gewählt haben, und dann hat der AfD-Vertreter gesagt, wir haben Herrn Kemmerich auf die Leimrute gelockt. Wer eine demokratische Verfassungswahl als Leimrute, wer den obersten Vertreter eines Bundeslandes als Leimrute oder an eine Leimrute kleben will, der hat mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nichts am Hut. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich ihm den Handschlag auch nicht gegeben habe. 5 Jahre zuvor hat er mir die Hand auch nicht gegeben. Da ist er demonstrativ sitzen geblieben. Das war sein gutes Recht. Ich habe darunter nicht gelitten. Es hat nur keinen interessiert. Jetzt, dieses Mal, waren alle Kameras auf uns gerichtet. Da wollte er mir die Hand geben. Und da habe ich gesagt, also diese Form des Ignorierens, des menschlichen Ignorierens, mache ich nicht mit. Und deswegen habe ich mit ihm geredet, bis er sich rumgedreht hat und sich hingesetzt hat. Und dann bin ich ans Saalmikrofon und habe es aber nochmal für alle hörbar wiederholt, was ich auch Herrn Höcke gesagt habe. Und ich habe zu Herrn Kemmerich gesagt, dass ich es sehr bedauere, was Herr Kemmerich und seine Familie erleben mussten, als sie Polizeischutz brauchten in der Zeit, als er Ministerpräsident war und die Angriffe auf seine Familie losgegangen sind. Mhm. Ich habe aber in der Zeit bedauerlicherweise auch unter Polizeischutz gestanden. Und das zeigt, wie polarisierend diese Art von Auseinandersetzungen sind. Und dasselbe hat sich in Thüringen nochmal wiederholt. Jetzt bei der Konstituierung des neuen Landtages haben wir es ja erlebt, dass wir erst mit Hilfe des Verfassungsgerichtshofes zu einer geordneten Sitzungsleitung kamen.
Man hört ja jetzt immer wieder, wir müssen ins Gespräch gehen, wenn schon nicht mit der AfD selbst, dann aber mit den Leuten, die überlegen zu wählen oder tatsächlich wählen. Wir müssen die AfD inhaltlich stellen. Ne? Sie sagen ja, wir müssen einfach die Themen bearbeiten, bei denen die fischen können. Aber warum klappt das bisher offensichtlich so gar nicht?
Wenn Sie öffentlich sagen, dass um 12 Uhr der Preis erhöht wird an der Tankstelle und sagen, das wäre wirksam. Und die Leute gehen an die Tankstelle, wie ich heute, und sehen auf einmal 2,68 Euro für einen Liter Diesel. Dann fühlen die sich auf den Arm genommen. Da muss ich nicht mit AfD-Wählern reden. Da kann ich jeden Spediteur fragen, da kann ich jeden Bauern fragen, da kann ich jeden fragen, der einen Diesel fährt. Jetzt würde ich gerne aus der fossilen Zeit ganz raus. Also ich hätte mir gewünscht, wir hätten mal sehr konsequent den Nahverkehr gestärkt. Wir hätten sehr konsequent Übergewinne besteuert und sie in den Nahverkehr investiert. Wir hätten mal sehr konsequent den Schienenverkehr komplett so erneuert und ertüchtigt, dass er das zweite Standbein der Mobilität in der Gesellschaft ist und nicht nur der private Pkw. Also mein Denkansatz ist immer, in diesem Land leben zu können, ohne ein Pkw zu haben, und zwar auf dem Dorf. Mhm. In der Stadt funktioniert das, aber auf dem Dorf funktioniert es eben nicht. Und wenn ich dann aber sage, na, aber um 12 Uhr darf nur noch erhöht werden, das ist jetzt die wirksame Maßnahme, dann fühlen die Leute sich auf den Arm genommen. Mhm. Und darüber muss man sich auch ehrlich machen. Und dasselbe ist bei allen Reformdebatten. Also wir können ja gerne mal über eine moderne Bürgerversicherung reden. Dann müssen wir aber über eine Versicherung reden, in die alle einzahlen. Also auch der Abgeordnete. Und ich gräme mich, wenn ich dann höre oder wahrnehme, dass wir als Abgeordnete eine Erhöhung um 500 Euro im Monat bekommen und dann Abgeordnete im Bundestag aber darüber reden, dass eine Mehrwertsteuersenkung auf Hygieneartikel für Frauen ja nichts bringen würde, weil es wären ja nur Pfennigbeträge. Dann denke ich, also manche verstehen die Dimension nicht. Und deswegen ist nicht die Frage, reden wir mit AfD-Wählern, sondern wie machen wir Politik? Und wenn wir Politik so machen, dass wir sie konsequent auch erkennbar machen, dass Veränderungsprozesse in der Gesellschaft da sind, notwendig sind, das Dorf hat sich verändert, der ländliche Raum hat sich verändert. Aber wir müssen neue Antworten auch für diese Räume geben und die müssen glaubwürdig sein. Also nicht wählt mich, ich erledige das alles für euch, sondern lasst uns ehrlich darüber reden, wie wir uns gemeinsam aufmachen, in dieser Gesellschaft gut miteinander klarzukommen, damit wir alle in dieser Gesellschaft leben können.
Die katholischen Bischöfe zum Beispiel, die haben ja zum Thema sich klar geäußert und gesagt, völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar. Und aus der evangelischen Kirche kommen natürlich auch viele solche Stimmen. Ist das denn in Ihrer Wahrnehmung hilfreich?
Ja, es war sogar gut und richtig. Und ich bin froh, dass es unsere ostdeutschen Vertreter waren, die den Impuls gesamtdeutsch gesetzt haben. Und alle Bischöfe haben das mit auch beschlossen. Man muss sich dann aber in der Deutlichkeit auch sagen, Menschen, die AfD-Mitglieder sind oder AfD-Wähler sind, sind im Gottesdienst willkommen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Menschen ausgrenzen, weil sie dieser anderen Idee hinterherlaufen oder weil sie die andere Idee gar nicht durchdringen. Wenn wir also überhaupt mit ihnen ins Gespräch kommen wollten, wäre es gut, über den völkischen Nationalismus oder über das Buch von Herrn Höcke. Meine Frau ist Italienerin, die hat das Buch sehr aufmerksam gelesen. Und da steht drin, dass wir auf 25-30% der Gesellschaft verzichten könnten. Die könnten alle raus. Und ich finde das erstaunlich, dass Herr Höcke solche Sätze in seinem Buch schreibt, wenn wir in Thüringen nur 8% Nichtdeutsche haben. Das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass meine Frau dabei ist, ist sehr hoch. Dann sagt die immer, der meint mich. Und der meint auch alle Ärzte, die nicht deutsch sind. Und jeder vierte Arzt in Thüringen ist mittlerweile nicht Deutscher. Wenn die alle raus sind, können wir also die Hälfte unserer Krankenhäuser schließen. Und wenn wir dann meinen, wir könnten jetzt mit mehr Mutterschaft auch mehr Kinder in die Welt bekommen und das in dem zweitältesten Bundesland in Deutschland, dann wird's einfach mir ein bisschen schwummerig, weil er redet Weltpolitik und er redet Deutschlandpolitik, aber von Thüringen redet er meistens nicht. Und da ist er auch nie stellbar gewesen. Also ich habe es nie erlebt, dass man wirklich mit ihm im parlamentarischen Raum über solche Fragen mal reden könnte, weil da wird sofort ausgewichen.
Die beiden Kirchen schalten sich ja immer wieder ein, jetzt zum Beispiel in den Wahlkämpfen vor den Landtagswahlen, versuchen dann mit demokratiestärkenden Maßnahmen, da gibt es alle möglichen Aktionen, Aufstehen für Demokratie und Menschenwürde, war das zuletzt in Rheinland-Pfalz, Demokratie gewinnt und so weiter. Die wollen also Menschen aufklären, die wollen die aufrütteln, die wollen mit denen reden. Aber auch da ist der Erfolg bisher leider ziemlich überschaubar. Warum verfängt das nicht so richtig oder jedenfalls nicht so einfach?
Es gibt doch kein Konzept, das wir staatlich irgendwie mit fördern können, das am Ende über eine verfehlte Politik wegtäuscht. Also den Widerspruch, über den wir eben schon geredet haben. Ich gucke auf die Tankstellenpreise und dann brauche ich kein Demokratieprojekt.
Aber dann könnte ich natürlich in diesem Demokratieprojekt sagen, okay Leute, das stimmt, das ist dilettantisch gelaufen, aber was hat denn die AfD für eine Alternative? So könnte man ja zum Beispiel...
Könnte man machen, dann müssen wir nur die erreichen, die dann auch AfD wählen. Wenn wir aber nur in unserer eigenen Bubble bleiben, deswegen sage ich, ich habe Sorge, dass wir in der Fragmentierung der Gesellschaft am Ende nur noch in unseren Bubblen bleiben. Und ich erlebe im Moment einen generationellen Bruch, das lerne ich jetzt gerade. Ich verstehe Jugendsprache gar nicht mehr. Also ich habe jetzt mehrere Aufnahmen gemacht für TikTok, wo meine jungen Leute mit mir mit Begriffen gearbeitet haben, von denen ich nicht mal die Fantasie hatte, was das sein könnte. Und es gibt dort bestimmte Chiffres, die sich mir nicht mehr erschließen. Aber ich erlebe umgekehrt, dass in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in beiden Fällen die unter 25-jährigen Wählerinnen und Wähler AfD als stärkstes AfD gewählt haben. Also verfängt doch die TikTok-Strategie von AfD, indem sie die ganzen digitalen Medien komplett füllen mit ihren eigenen Behauptungen, mit ihrer eigenen Bubble. Und da merken wir nicht, dass wir dort gerade Gefahr laufen, aus dem Diskurs, dem gesellschaftlichen Diskurs, uns selber rauszuziehen, indem wir uns damit beschäftigen, ob wir jetzt gerade mal wieder in einem Demokratieprojekt ganz toll zusammengesessen haben.
Wobei darüber ja doch sehr viel gesprochen wurde. Wir müssen auf TikTok sein, wir müssen da genauso präsent
sein. Ja, sprechen oder da sein. Das sind zwei verschiedene Welten. Jetzt frage ich Sie, ist Domradio schon auf TikTok?
Da fragen Sie was.
Nein,
TikTok noch. Ich sag's Ihnen deswegen, ich sag mal noch nicht.
Und ich sag's Ihnen deswegen, weil wir im Präsidium im Bundestag gerade die Diskussion hatten. Der Bundestag war bislang auch nicht auf TikTok. Und die Präsidentin hat gesagt, wir müssen dorthin. Und wir haben eine lange Diskussion unter uns gehabt. Und wir waren ratlos, ob das richtig ist, denn intellektuell wissen wir, die Datenkrake TikTok saugt unsere Daten ab. Andererseits wissen wir, wenn wir nicht dort sind, erreichen wir die jungen Leute nicht. Also ist ein Spagat, wie wir damit umgehen. Und deswegen, ja, wir brauchen dann auch eine politische Auseinandersetzung um Plattformhaftung. Dann müssen diese Tech-Konzerne endlich an die Kette gelegt werden. Dass Hass und Hetze, die sie verbreiten und zulassen, sie dafür haften müssen, dass es bei ihnen verbreitet wird. Während ja ein Radio wie Domradio dafür haftet, was ihr sendet, machen die auf den Plattformen, was sie wollen. Und sagen, wir waren es ja gar nicht. Das ist ja wie ein Briefträger, der weiß ja auch nicht, was im Briefumschlag drin ist. Aber auf der Plattform weißt du ganz genau, damit wird Geld verdient. Damit verdienen die Tech-Milliardäre ihre Kohle, indem sie Gesellschaften immer weiter spalten. Mhm. Und wenn man dann noch den amerikanischen Präsidenten dazu nimmt, der seine eigene Plattform noch hat, der seine weltpolitischen Maßstäbe oder Maßgaben oder Ausfälle auf einmal über Truth Media selber verbreitet und damit seine eigene Plattform bespaßt und bespielt. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren alles nicht vorstellen können.
Was wäre denn dann Ihr konkreter Rat an die Kirchen? Also jetzt, wenn wir nochmal blicken auf diese Entwicklung in ganz Deutschland, diese rechtspopulistischen, geht auf TikTok und flutet TikTok mit euren Inhalten?
Bei Corona haben wir gelernt, wie auf einmal ein Gottesdienst auch digital sein kann. Das war vorher alles noch undenkbar. Weil man sich ja nicht vorstellen kann, wie soll denn da der Segen verbreitet werden oder wie soll denn da die Botschaft sein oder TikTok ist die Fortsetzung dessen, was bei Corona begonnen worden ist. Und dann muss man mit Fröhlichkeit rangehen. Manchmal sich auch nicht ganz so ernst nehmen. Also vielleicht mal eine Reise zum Himmelreich ankündigen. Wie ich heute gelernt habe beim Domradio, die Frage, welche Diözese auf der Welt ist zuständig für den Mond? Sind doch spannende Fragen, die kann man ja auch auf eine fröhliche Art und Weise verbreiten. Also, es darf nicht lächerlich sein. Es darf fröhlich sein, es darf lustig sein. Man darf sich nicht so ernst nehmen. TikTok ist nicht eine komplette Stunde Sendung, sondern es sind einfach nur Schnipsel, die aber hinführen. Und insoweit ist die Frage, sind wir digital unterwegs? Und ich sage, wer nicht digital unterwegs ist, wird irgendwann mit seinen Grauköpfen, also mit mir und den meinen, zusammensitzen. Und ich habe mir junge Leute geholt, die mich mittlerweile vertiktoken. Ich will das alles gar nicht mehr genau wissen. Ich will nur das Vertrauen haben, dass die jungen Leute wissen, was sie tun. Und ich höre dann immer von, also in dem letzten Bundestagswahlkampf ist es mir zum ersten Mal begegnet, dass ältere Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, das Enkelkind hat gesagt, die Linke ist cool. Das habe ich ja noch nie gehört. Also diese Form von Dialog, ich kannte es immer nur umgekehrt, dass ich auf die Älteren zugegangen bin und habe gesagt, redet doch mal mit euren Enkelkindern, man kann die Linke auch wählen, man kann da auch sein Kreuz machen. Und auf einmal kommt Heidi Reichenegg und hat eine Reichweite in dieser Welt, die dazu führt, dass auf einmal bei den Großeltern das ankommt. Und wenn der Dialog so rumläuft, dann geht es in beide Richtungen.
Wir reden jetzt in einem Moment, wird immer so genannt multipler Krisen, zu Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ist längst Israels Krieg in Gaza, zuletzt die Eskalation in und um den Iran dazugekommen. Da fällt es echt manchmal ganz schön schwer, optimistisch zu bleiben, zumal eben so Typen wie Putin, Trump, Xi und so weiter das Sagen haben und auch keine Anstalten machen, von der Weltbühne zu verschwinden. Was gibt Ihnen da ganz persönlich Hoffnung?
Da sind wir dann wieder bei Bonhoeffer. Da sind wir wieder von den guten Mächten. Habe ich mir gestern einfach meine Bonhoeffer-Kerze rausgeholt und dazu die Musik gehört. Und das ist der Moment der Ruhe, den ich dann auch für mich brauche. Denn tatsächlich, man hält es nicht aus. Die Welt ist verrückt geworden. Und verrückt im Sinne von verrückt, weggerückt von Gewissheiten. Es gab früher mal die Weisheit, wenn man in einen Konflikt geht, muss man vorher bedenken, wie man aus ihm auch wieder rauskommt. Das scheint gar kein Gegenstand mehr zu sein. Und wir reden über Konflikte, die wir sehen. Also ich bin im Nova-Festival-Gelände in der Negerwüste gewesen. Ich habe mit den Angehörigen geredet, was der 7. Oktober für eine radikale Veränderung in der israelischen Gesellschaft ausgelöst hat, mit dieser Form der brutalen Ermordung. Ich habe die 4 Beduinen in der Benediktinerabtei auf dem Berg Zion, durfte ich den Mount Zion Friedenspreis verleihen. Und es war mir eine Ehre, dass Abt Schnabel mich eingeladen hatte. Und wir sind dann zusammen in die Negerwüste gefahren. 4 junge Moslems, die 40 junge Jüdinnen und Juden gerettet haben, das Leben gerettet haben. Diese Beduinen werden eben von den Hamas-Leuten genauso bedroht, mit dem Leben bedroht, weil sie als Verräter und Kollaborateure gelten. Aber sie werden auch von der israelischen Gesellschaft nicht so angesehen, wie es sich eigentlich gehören würde, obwohl es israelische Staatsbürger sind. Und wenn ich dann in den Dörfern in der Negerwüste bin und höre von den Dorfältesten, die Dörfer sollen abgerissen werden, dann finde ich das auch problematisch. Also über die Dinge muss man reden. Aber wenn wir nur über Israel, Gaza, Westbank und Libanon reden oder jetzt noch Iran dazu und das Reich des Bösen, des Teufels, dann übersehen wir, dass in Pakistan und Indien es auch immer kurz vorm Knallen ist, dass der Zerfall des Osmanischen Reiches bis heute gesellschaftlich und territorial nicht aufgearbeitet ist, weil der Nahe Osten ist auch Teil des britischen Mandatsgebiets und vorher des zerfallenden Osmanischen Reichs. Aber der Zerfall der Sowjetunion führt ja nicht nur zu dem Krieg Putins gegen die Ukraine, sondern er führt ja auch dazu, dass in Transnistrien fremdes Territorium, also in Moldau, fremdes Territorium besetzt worden ist. Und dasselbe mit Südossetien in Georgien oder mit Aserbaidschan, Armenien, Bergkarabach. Wir registrieren ja schon gar nicht mehr, was da um uns alles herum passiert. Und ich würde gerne, dass wir über solche Sachen wenigstens so reden, dass wir sagen, wo ist der Lösungsansatz, dass wir uns in Vielfalt aushalten, dass wir in der Unterschiedlichkeit, evangelisch-katholisch haben wir lernen müssen, nach dem 30-jährigen Krieg, als jeder 4. Europäer kaputt war, tot war, verhungert, erschlagen, ermordet, zerstört. Erst dann hat man angefangen, sich als Christen zu respektieren in der Unterschiedlichkeit. Und wie wäre es denn, wenn wir dann den Gedanken von Schloss Friedenstein in Gotha, Frieden ernähret und Unfrieden verzehret. Das ist der Gedanke von Schloss Friedenstein am Ende des 30-jährigen Krieges. Und da sage ich, da würde ich mir dann mal Schiiten und Sunniten wünschen, die sowas diskutieren. Aber auch alle anderen, dass wir miteinander reden. Wie ist unsere Antwort? Die Eskalationsstufe der Gewalt löst kein Problem, schafft keine Zuversicht, sondern zerstört nur.
Bodo Ramelow, Bundestagsvizepräsident, linken Politiker, engagierter evangelischer Christ. Ich bedanke mich sehr, dass Sie da waren und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen.
Das wünsche ich auch und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und bei allen, die zugehört haben, danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse. Wenn euch diese Folge von Himmelklar gefallen hat, sagt gern warum, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Ich bin Hilde Regeniter und ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Was hat die Kirche uns heute noch zu sagen? Viel Wichtiges und Banales, Trauriges und Lustiges. Wir reden mit den Menschen, die im Mittelpunkt kirchlichen Geschehens stehen, im Podcast Himmelklar. Himmelklar, der katholische Podcast, gibt's überall, wo es Podcasts gibt, auf domradio.de und jetzt im Domradio-Hörfunkprogramm.